Ja, wir fahren fort mit unserer Predigtreihe über den Römerbrief. Und wie ich diesen Text geerbt habe, zugeteilt bekommen habe oder wie immer ich es nennen soll, da habe ich mir gedacht, viel lieber hätte ich Apostelgeschichte. Da gibt es Geschichte, da kannst du was erzählen, da passiert was. Und diese schwierigen Worte von Paulus, das ist wirklich schwierig. Aber ich bin wirklich ergriffen worden. Ich hoffe, dass ich euch das mitteilen kann. Und ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann, auch ein bisschen, wie man mit sowas umgeht, mit solchen Worten. Ich möchte also auch den Prozess, der in mir stattgefunden hat, damit ich das überhaupt einmal aufnehmen kann, was ich da lese, ein bisschen mitzeichnen. Ist vielleicht eine Hilfe. Wie können wir, wenn wir einen Text in der Bibel lesen, wie können wir davon persönlich profitieren? Der Text steht in Römer 5, 11 bis 15. Und ich lese jetzt. Okay, ich lese jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Ich habe es probiert mit Elberfelder, ich habe es probiert mit Luther, ich habe es mit vielen Übersetzungen probiert und bin jetzt da gelandet. Und es ist eines der ersten Tipps, die ich euch gebe, wenn ihr einen Bibeltext lest, lest viele Übersetzungen. Bitte? Genau. Genau, so mache ich das auch, ja. Ja. Und jetzt lese ich einmal vor, Kapitel 11. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Christus Jesus oder Jesus Christus geschenkt ist. Denn in ihm sind wir jetzt mit Gott versöhnt. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem herrschte der Tod schon in der Zeit zwischen Adam und Mose, auch über die Menschen, die kein ausdrückliches Gebot übertraten, also nicht in derselben Weise wie Adam sündigten. So ist Adam das Gegenbild von dem, der kommen würde. Doch die Begnadigung ist nicht nur das Gegenstück für Adams Übertretung. Denn wenn die Übertretung eines Einzelnen allen anderen den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgehoben. Denn sie alle sind durch die Gnade eines einzigen Menschen, nämlich Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Was ist denn eigentlich für euch, wenn ihr so nachdenkt, der wesentliche Unterschied zwischen den Menschen und den Tieren? Es gibt viele Unterschiede, ja. Aber ein Unterschied ist der, dass wir reden und zuhören können, dass wir verstehen können. Ich glaube schon, dass die Tiere das auch in gewissem Maß können. Aber das, was wir an Möglichkeit haben zu kommunizieren, zu reden und zuzuhören, das ist meiner Meinung nach ein Teil göttlicher Eigenschaft, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, zu hören, zu verstehen und zu reden. Warum? Weil er selbst ein Gott ist, der geredet hat und der redet. Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen. Gott sprach und es wurde. Und er sucht das Gespräch mit uns. Er geht uns nach und fragt: Adam, wo bist du? Und er hat die Bedienungsanleitung für das Leben seinem Volk schriftlich ausgedrückt. Es hat ein Gesetz gegeben im Alten Testament, nach dem das Volk wissen konnte, wie es leben soll, damit es richtig im Sinne Gottes ist. Und er hat durch seine Propheten, zu denen er gesprochen hat, Einblicke in den universellen Plan, den er mit der Welt hat, gegeben. Und er hat durch seinen Sohn Jesus Christus, der ja das Wort genannt wird, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war bei uns. Gott hat zu uns in Jesus Christus gesprochen und er hat uns die ultimative Liebeserklärung ausgedrückt in Jesus. Und dann haben seine Apostel das Leben und die Lehre von Jesus durch den Heiligen Geist angeleitet, schriftlich festgehalten. Das ist die Bibel, das Neue Testament. Und so können wir sagen, unser Gott hat gesprochen und unser Gott spricht. Er hat aber alles Wesentliche gesagt. Die Bibel ist unser Fundament und alles, was darüber hinausgeht an Offenbarungen, sie sind heilsgeschichtlich nicht mehr nötig und fragwürdig. Das ist die eine Seite. Gott hat gesprochen. Auf der anderen Seite, wir verstehen es oft nicht. Also mir geht es schon so, wenn ich sowas lese. Ich verstehe es nicht. Und das war vielleicht einer der Gründe, ich weiß es nicht, es hat sicher andere Gründe auch gegeben, dass in der Kirchengeschichte über Jahrhunderte das einfache Volk von der Bibel entfernt wurde. Das Reden Gottes war nur für die Priester und die Vermittler, die das studiert hatten und die das dem Volk weitergeben durften und natürlich auch in einem gewissen Sinn gefiltert. Und es ist das große Verdienst der Reformation und vor allem von Martin Luther, dass jeder jetzt in der Lage ist, die Bibel zu lesen. Jeder. Ihr könnt in eurer Sprache die Bibel lesen. Aber unser Problem ist, wir verstehen es oft nicht, oder? Was mache ich, wenn ich so einen Text lese oder verstehen möchte? Ich lese möglichst laut und langsam und mehrmals. Ihr merkt, dass ich nicht so gut lesen kann, habe mich ein paar Mal verlesen vorhin. Ich bin kein guter Vorleser, aber wenn ich allein lese, ich tue es schreiben. Ich schreibe das. Oder ich nehme auch das, ich nehme verschiedene Übersetzungen am Computer, überdrucke sie mir nebeneinander aus und kann sie so vergleichen. Das kannst du natürlich auf dem Computerbildschirm auch, aber es ist im Papier oft leichter herumzustreichen und so. Lesen, lesen, langsam und mehrmals. Und verschiedene Übersetzungen verwenden, das haben wir schon besprochen. Und das Entscheidende ist immer, schau das, was rundherum ansteht. Wir nennen das Kontext, den Zusammenhang anschauen. Und wir machen ja das eigentlich ganz bewusst, dass wir fortlaufende Bibelstellen besprechen, damit man einen Zusammenhang hat. Und ihr erinnert euch vielleicht, was letzte Woche uns schon der Samuel Weiser erzählt hat. Er hat einen kurzen Rückblick gemacht über Römer. Römer 1 bis 3 wird das Urproblem aller Menschen erklärt, alle sind Sünder. Römer 4, das Beispiel Abrahams, was die Bibel unter Glauben versteht, hätte ich jetzt mal einfach so dazugefügt. Ja. Und dann war letzten Sonntag Römer 5, die ersten Verse, und das war das Thema, könnt ihr euch noch erinnern, worauf wir stolz sein können. Und stolz, wir dürfen ja nicht stolz sein, oder? Doch, wir dürfen stolz sein auf die Herrlichkeit, auf die Bedrängnis, oh, das war unangenehm zu hören, und der Vers 11, der steht halt schon in meinem Text drinnen, ja, auf Gott. Stolz, aha, und wir werden darauf zu reden kommen. Wichtig ist, wenn man die Bibel anschaut, auch immer das rundherum anschauen, also wenn man einen Text anschaut, nicht einen Text daraus, ein Vers und dann aus dem irgendwas ableiten, ja. Und hier noch ein paar Hilfen, können wir in der Bibelstunde dann vielleicht genauer machen, nämlich den ganzen Inhalt versuchen mit eigenen Worten nachzuerzählen. Wenn es eine Geschichte ist, geht es leicht. Ja? Wenn es so ein Lehrtext ist, dann wird es schwieriger. Dann fällt mir das halt schwer. Ich tue sehr oft schreiben, aufschreiben, einzelne Begriffe und Wörter erklären, Dann nimmt man ein Lexikon zur Bibel, gibt halt vieles im Internet. Man nimmt eine Konkordanz, das ist ein Buch, in dem man schaut, wo das gleiche Wort in der Bibel noch vorkommt. Und was mir auch hilft, ist, dass ich versuche, Worte, die sich wiederholen, herauszufinden. Ja? Immer wieder, das werdet ihr auch sehen, das werden wir jetzt dann auch so machen. Und vielleicht eine Struktur und Überschriften zu finden. Ein paar Tipps, wie man einen Bibeltext für sich erarbeiten kann. Und es geht ganz gut immer, wenn man es mit anderen gemeinsam macht. Und so habe ich jetzt diesen Text mehrmals durchgelesen. Und mir ist jetzt aufgefallen, und ich habe schon Absätze gemacht dazwischen, dass es vielleicht, könnte man sagen, drei Teile gibt. Jemand anderer mag es vielleicht anders einteilen. Und dass im ersten Teil dieses Thema vom Stolz und der Freude, die wir haben dürfen, kommt. Wir sind mit Stolz und Freude erfüllt über die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott, das ist ein Spezifikum von dieser Übersetzung, das kommt bei den anderen nicht so heraus, aber es hat mich angesprochen. Bitte stellt euch vor, wir haben wirklich ein Vorrecht, eine Beziehung zu einem für uns persönlichen Gott zu haben. Der ist nicht fern, der ist nahe. Beziehung zu Gott. Und wir sind schon jetzt mit Gott versöhnt. Und wenn man dann weiterschaut im mittleren Teil, da kommt dann etwas eher die negativen Seiten, die wir nicht so gerne hören. Mir ist aufgefallen, dass da hier in diesem Text etliche Male, jetzt habe ich es wieder nicht aufgeschrieben, wie viel, aber etliche Male das Wort Sünde vorkommt und das Wort Tod dreimal. Sünde und auch ähnliche Worte. Und das ist offensichtlich ein zweites Thema. Sage ich, Paulus, hast du nicht schon drei Kapitel drüber geschrieben? Warum jetzt schon wieder? Ja, ich glaube, es hat eine Bedeutung. Weil im letzten Teil steht dann, ab Vers 15, dreimal etwas über Gnade. Jetzt haben wir so ein Sandwich. Am Anfang was Positives, dann haben wir ein bisschen was Dickeres, was uns schwer verdaulich ist, und dann haben wir wieder was ganz Positives. Ja? Und hoffentlich begeistert euch das auch ein bisschen. Also drei Teile, ein schöner Anfang und ein super Ende und dazwischen etwas Härteres. Bitte.
Gegenüber, nicht im Mittelteil. Somit durch den Adam die Sünde in die Welt kam, so sind wir durch Christus in Christus versöhnt worden, und sind es.
Ja.
Der Paulus als jüdischer Gelehrter, Schriftgelehrter, kennt das so von der Methodik her, darum verwendet er besser.
Ja, genau. Ja. Ja. Der erste Teil ist unser Stolz. Wir sind stolz auf Gott, auf die Versöhnung mit Gott. Der Begriff Stolz ist für uns nicht unbedingt gleich etwas, was wir mit Christentum verbinden. Wir sollen ja demütig sein, oder? Das Wort, das dort steht, heißt eigentlich rühmen oder brüsten. Ja? Ich bin ja niemand, oder? Doch, du darfst stolz sein, aber nicht auf dich selbst. Ihr sollt stolz sein, wir dürfen stolz sein auf unsere Beziehung zu Gott, das habe ich ja schon genannt, auf die Privilegien, die uns Gott als Herr zusagt. Und du kannst stolz sein, dass du mit Gott versöhnt bist. Versöhnt ist einfach, dass die Trennung, die Schuld weg ist. Und wie ich darüber nachgedacht habe, eigentlich noch heute in der Nacht, habe ich kurz darüber nachdenken müssen, was bedeutet mir das eigentlich, und habe ein bisschen über mich selber nachgedacht. Auch wenn das wahrscheinlich nicht so leicht von außen sichtbar ist, ja? Aber mich haben auch mein Leben lang Minderwertigkeitsgefühle bewegt oder geplagt. Ja. Bin ich wirklich so gut wie die anderen? Bin ich wirklich genug? Brav genug, hat man früher gesagt als Kind. Und dann später, genügt meine Anstrengung für Gott und so weiter. Und ich erinnere mich noch wirklich, dass ich vor allem als Jugendlicher so ein großes Auf und Ab immer hatte. Mal war ich stolz und froh, weil ich was geschafft habe, und dann hat es mich wieder so richtig niedergehaut, weil ich gemerkt habe, ich bin ja eigentlich nicht so, wie ich sein sollte. Und dann habe ich mich sogar über meinen Stolz, den ich hatte, bin ich wieder niedergedrückt worden. Und es hat mich so, ja, hin und her geworfen. Ich habe das Seelenschaukel genannt. Hoch und tief und so weiter. Ich bin so dankbar, dass Gott über die vielen Jahre, die ich mit ihm leben darf, eine gewisse Ruhe reingebracht hat. Ich darf, und wir haben es heute schon in den Liedern auch gemerkt, mich festhalten an Jesus. Das ist ein Anker und es ist nicht so wichtig, wie ich mich fühle, aber ich darf darauf stolz sein, dass ich bei Jesus bin. Ihr dürft stolz sein. Wir dürfen stolz sein, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen eine Krone aufsetzen. Das ist nicht unsere eigene Krone, sondern wir sind Kinder Gottes. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Privileg. Stolz sein auf die Versöhnung mit Gott, auf die Beziehung mit Gott, auf Gott. Das dürfen wir, das dürfen wir uns gegenseitig zusprechen. Danken wir dafür. Und denken auch daran, wenn wir nachher zur Mahlfeier gehen. Und dann kommt der Mittelteil, und ich habe es hier herausgestrichen, die Sünde. Einzelne Menschen, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Sünde, Tod, alle haben gesündigt. Nochmal Sünde, nochmal Tod. Dann kommt noch zweimal ein anderes Wort, das heißt Übertretung. Paulus, ich habe schon gesagt, müssen wir das jetzt nochmal behandeln? Ja. Das uralte Problem der Menschen. Der Mittelteil, das uralte Problem der Menschen. Dieser Text hat drei verschiedene Worte für Sünde. Es ist mir erst beim Überarbeiten aufgefallen. Das eine, das wir sehr gut kennen, was die meisten wahrscheinlich von euch kennen, das Wort Hamartia, Zielverfehlung. Die deutschen Übertragungen, die wörtlichen Übertragungen, die sind ganz wichtig. Zielverfehlung. Ja? Ich schieße mit einem Bogen und es geht voll daneben. Oder mit meiner Hand. Ja? Das ist eigentlich, ja, gut, es ist halt daneben gegangen. Ja? Betrifft mich nicht, sondern nur das Ziel. Das zweite Wort heißt Übertretung oder danebenfallen. Paraptoma. Eine Übersetzung sagt auch Kränkung dazu. Das kommt zweimal vor im Vers 15. Und im Vers 14 gibt es nochmal ein Wort, das kommt auch in den Übersetzungen gar nicht so heraus, nur bei ein, zwei habe ich es gefunden, das heißt Parabasis. Und das heißt auch Übertretung. Und das ist für mich eigentlich ein gutes Bild. Basis ist klar, das ist etwas, ein Fundament, ja, eine Basis, auf der stehe ich. Und wenn ich das übertrete, stehe ich daneben. Und wenn da nichts mehr ist, falle ich runter. Ja? Und dann habe ich ein Danebenfallen. Und diese zwei letzten Worte werden, so habe ich es heute nachgelesen, sehr oft synonym verwendet. Und deshalb sind die meisten Übersetzungen, die auch beide als Übertretung verwendet. Was ist Sünde? Das deutsche Wort übrigens kommt von Sund, Trennung. Sünde ist Trennung von Gott. Warum? Weil wir das Ziel, das er uns gegeben hat, verfehlen. Weil wir danebenfallen. Weil wir hinunterfallen, weil wir weg sind. Und das ist ziemlich hart, weil es kommt etwas, was wir jetzt betrachten werden, was die Folgen sind. Vorher möchte ich noch auf dieses Urproblem zurückgehen. Wir haben im Hauskreis auch darüber geredet und haben das als Adam- und Eva-Problem bezeichnet. Das Adam- und Eva-Problem. Was war das Problem? Das erste war die Frage, sollte Gott gesagt haben, ihr wisst, von wem die Frage kam, sollte Gott gesagt haben, natürlich, Zweifel an den Anweisungen Gottes. Das ist das Erste, was uns aufgefallen ist. Und das Zweite, ihr werdet sein wie Gott. Das möchten wir ja alle, oder? Wir möchten ja Erkenntnis, wir möchten Weisheit, wir möchten Allmacht, wir möchten uns, wir überschätzen uns selbst grenzenlos. Übrigens ist das ein Urprinzip, das sieht man dann im Alten Testament beim Turmbau von Babel. Und man sieht es immer wieder. Ich möchte sein wie Gott. Ich möchte selber Gott sein. Das ist der zweite Teil des Adam- und Eva-Problems. Ein weiterer Teil ist die Lust. Leben nach dem Lustprinzip. Lust ist nicht falsch, aber das Prinzip, ich will jetzt alles haben, was mir jetzt gefällt, und das ist heute sehr, sehr, sehr verbreitet, das ist das, aus meiner Sicht der dritte Teil von diesem Urproblem. Fehlende Selbstdisziplin. Und die Folge, die war ja herrlich, oder? Kennt ihr das, oder? Die Schlange war's. Nein, zuerst sagt Adam, die Eva war's. Und ich sage, die Schlange war's. Ich bin nicht selber schuld, der andere ist schuld. Also, wir werden jetzt nicht über den Sündenfall so ausführlich reden, aber das Adam- und Eva-Problem ist ganz tief in uns drinnen. Wir haben das alle. Ja, darum ist es ein Urproblem. Jetzt ist das wieder ausgefallen. Und wir werden damit gar nicht so leichtfertig. Die Folgen des Adam- und Eva-Problems, die Folgen sind zweifach. Danke, jetzt geht's wieder. Und jetzt, die erste Folge ist, das haben wir hier auch gelesen, aus der Sünde kommt der Tod. Weil Adam gesündigt hat, kam der Tod in die Schöpfung, in die Welt. Weil wir sündigen und alle Menschen sündigen, ist das einfach eine Tatsache. Und interessant ist, und dass man vielleicht das auch, dass man dann auch versteht, warum das ist nämlich im Vers 14, 15 und 16 ein bisschen kompliziert, dass die Menschen, die vor dem Mose gelebt haben, die haben ja kein Gesetz gehabt. Und trotzdem haben sie gewusst, was sie nicht tun dürfen. Ja? Also es gibt schon etwas, was Gott in uns hineingegeben hat. Und das sieht man ja auch, wenn man die verschiedenen Völker anschaut, auch die nichts von christlichen und jüdischen Traditionen kennen und so weiter. Aber es gibt ein Urgewissen. Gott hat den Menschen etwas gegeben, damit er weiß, was gut und was er nicht tun soll, sagen wir so. Ja? Und das war vor dem Gesetz, bevor Mose gekommen ist, haben die Menschen gesündigt und die Folge war der Tod seit Adam. Nach dem Gesetz gab es die Sünde, wieder weiterhin die Sünde, auch die Schuld, weil jetzt hat man ja auch etwas wirklich gehabt hat, mit dem man sein Handeln schriftlich vergleichen konnte, sozusagen. Und es war wiederum das gleiche Problem. Das Gesetz, und das führt Paulus ja auch in seinem Brief aus, ist dazu da, dass wir die Schuld, die Sünde besser erkennen können. Aber es löst das Problem überhaupt nicht. Weder, dass wir sündigen, noch den Tod. Und noch etwas. Die zweite Folge, und das ist mir das erste Mal ganz bildlich bewusst geworden, wenn wir das so uns vorstellen. Ein Mensch, eine Sünde. Es setzt sich fort. Und jedes Mal, und es bleibt ja nicht bei einer Sünde, bei einem Menschen, ja, Bei jedem Menschen gibt es Sünde und es setzt sich fort. Und es setzt sich Millionen- und Milliardenfach fort. Und jetzt müssen wir uns überlegen, seit der Erschaffung dieser Welt, wie viele Sünden es schon gegeben hat. Unendlich viel. Und dann kommt einer, und der Einzige, der ohne Sünde war. Und der nimmt das wieder weg. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber das ist so. Er gibt die Vergebung und macht die Möglichkeit, dass diese Lawine von wirklich garstigen Sachen, die in dieser Welt passieren, dass diese Lawine von Schuld, von Blut, von allen möglichen schrecklichen Dingen, dass diese Lawine wieder sozusagen beseitigt wird, dass wieder Gnade und Versöhnung stattfinden kann. Das ist für mich ein Bild, das war mir neu, weil ich mir das nicht so gedacht habe, dass wirklich diese, man kann ja sagen Erbsünde dazu, ja, dass das immer weiter geht und nicht nur ein bisschen weiter geht, 1:1, sondern 1:100, 1:100. Ja, so wie sich halt die Menschheit vermehrt über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Die Sünde hat sich milliardenfach vermehrt. Das ist die Botschaft, die uns unangenehm ist. Warum ist sie uns unangenehm? Weil sie sagt uns, dass wir nicht gut sind. Das ist der Widerspruch zum Humanismus. Viele sagen, das stimmt nicht, der Mensch ist ja doch irgendwo ein bisschen gut. Und die Renate hat beim Hauskreis etwas ganz Nettes gesagt. Musst du einem Kind beibringen, wie es lügt? Nein. Wie es aufbegehrt? Nein. Du musst beibringen, dass es nicht lügt. Also das Negative, die Sünde, die kommt automatisch. Das andere muss Gott erst schaffen. Oder? Die Eltern manchmal auch, ja. Gut, jetzt haben wir dieses uralte Problem ausführlich behandelt. Warum Paulus schon wieder? Dritte Mal frage ich die gleiche Frage. Und ich denke, er möchte uns damit dahin führen, dass wir erkennen, wie überreich seine Gnade Gottes, die Gnade Gottes ist. Das ist ja wenn wir etwas negativ sehen und dabei stehen bleiben, dann drückt es uns nieder. Aber wenn wir im Negativen den positiven Aspekt, das, was Gott tut, sehen können, dann wird es plötzlich überreich und positiv für uns. Die überreiche Gnade Gottes kommt dann im letzten Vers in der Hälfte, zweiten Hälfte von 15. Ich habe vorhin den Bibelvers aus dem Römerbrief zitiert, jetzt lese ich ihn nochmal vor, Römer 6, 23, nach der Luther-Übersetzung, weil den kenne ich so gut. Denn die Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Kennst du, gell? Es ist so. Die Folge der Sünde ist der Tod und das ist das Prinzip in der gefallenen Schöpfung. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Ewiges Leben statt Tod, Gnade, Vergebung, Versöhnung, wie wir am Anfang gesagt haben, statt Trennung, ist das möglich? Ja, wir haben das natürlich schon, wir kennen das natürlich, aber wir müssen es uns eigentlich immer wieder neu ins Bewusstsein rufen. Welche Gnade, welche Größe, welche unendliche überreiche Gnade Gottes, dass er all das, was wir vermurkst haben, gut machen kann. Jetzt sagst du, ja, vielleicht gilt das für den oder den anderen, aber ich habe ja ziemlich viel Dreck am Stecken. Das ist nicht mehr als der ganze Dreck, den die ganze Welt gemacht hat. Ja? Aber dafür gibt es eine Vergebung. Und das ist für mich unbegreiflich. Und es gibt eine Hoffnung. Ich bin jetzt schon älter und man sieht im rundherum Menschen, die von Krankheiten erfasst sind und es sterben immer mehr Menschen. Ganz ehrlich, es ist das nicht immer positiv anzuschauen. Ich habe wirklich in der letzten Zeit mehr Begräbnisse besucht als Hochzeiten. Ja, natürlich. Ist vom Alter her so. Und auch auf mich kommt es zu. Aber wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Und auf die dürfen wir stolz sein. Stolz sein. Wir werden beim Herrn sein. Und wenn jemand halt da ist, der sagt, okay, ich habe vielleicht wirklich manches ein bisschen, ich habe vieles in meinem Leben falsch gemacht, aber ich sehe, dass es da eine Hoffnung für einen Neuanfang gibt. Das ist das Wunderbarste, was es gibt. Bitte geh zum Herrn. Wir dürfen das mit dem Paulus auch sagen, wir bitten dich, lass dich versöhnen mit Gott. Er macht es. Und wenn jemand da ist, der sagt, ist schon schön und gut, ich habe das alles schon oft gehört und ich kenne das ja eh schon, aber mir ist es einfach inzwischen so lau geworden alles. Weißt, Jesus geht auch, ist auch dafür da und der nimmt auch dich wieder neu in den Arm, wie wir gesungen haben. Du kannst immer zum Herrn kommen. Tut's das, tu mir das. Auch ich muss mir selber sagen, Jesus und seine Gnade ist unendlich groß. Wir werden jetzt miteinander die Mahlfeier haben. Die Mahlfeier ist ein Gedächtnismahl. Die Mahlfeier ist ein Verkündigungsmahl. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir denken daran, was er für uns getan hat. Die Mahlfeier kann aber auch ein Bekenntnis sein. Ich bekenne, dass Jesus der Herr von meinem Leben ist und dass er das alles für mich gemacht hat. Ich danke ihm dafür. Ich bin sein Kind. Ich bin stolz drauf. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr das im Herzen drin habt, nachher zum Brot und Wein herauszukommen und das zu nehmen und sagen, danke Herr, dass du so eine überreiche Gnade für mich hast. Ich gebe dir mein Leben neu. Ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, wir können es nicht begreifen, wie viel es dich gekostet hat, die gesamte Schuld auf deinen Sohn zu laden. Und dass du das für uns getan hast, Jesus. Dafür danken dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du mich im richtigen Sinn befreit hast und stolz gemacht hast auf dich. Mir befreit hast von Minderwertigkeit, Gefühlen, von Unsicherheit, von Zweifel. Und dass du das auch immer wieder tust, wenn das wiederkommt, weil das kommt manchmal wieder. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du jeden von uns kennst und weißt, was er jeder braucht. Bitte, rede du. Danke, dass du eine Antwort hast auf unsere Fragen. Danke, dass du Gnade hast für jeden von uns. Wir beten dich an. Amen.